Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 17.
Hallo, Randa!
14-0. Sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache. Der Podcast von Trainern.
Ja! Und Trainerinnen.
Es geht heute um die große Trainereinsamkeit. Ein solcher Moment, der quasi sporthistorisch geworden ist, war im Sommer 1990. Die deutsche Herrenfußballnationalmannschaft hat gerade das WM-Finale gegen Argentinien gewonnen.
Die härteste Arbeit für Bodo Ilgner. Er darf Thomas Hessler nach Hause tragen.
Sie recken den Goldpokal in die Höhe, laufen zusammen die Stadionrunde, umarmen sich immer wieder. Ganz woanders ist der Trainer und Teamchef Franz Beckenbauer. Er geht langsam über den Platz mit einem ernsten Gesicht. Er wirkt nachdenklich und allein. Warum hat er das eigentlich gemacht? Und was hat er in diesem Moment gedacht? In dieser Episode geht es um ein Gefühl, was das Trainersein mit sich bringt. Einsamkeit, einsame Momente, einsame Entscheidungen. Warum es auch gut ist, wann es auftaucht und wie es uns auch formt und zu besseren Trainern macht. Danke an Flo und Arne und Nico für ihre Gedanken und Sprachnachrichten. Und danke an Football-Headcoach Nadine Nourasid und Rugby-Coach Carsten Segert für ihre ehrlichen Antworten. Mein einsamster Moment als Trainer, das war 2014. Meine Rugby-Mannschaft hatte ein wichtiges Pokalspiel gegen einen Club aus Stuttgart. Und ich wusste, dass ich den Club und die Stadt in wenigen Wochen verlassen würde. Der Mannschaft, da habe ich das vor dem Spiel nicht gesagt. Und dann haben wir erstmal Anpfiff.
Akt 1. Einsame Entscheidungen.
Als Trainerin oder Trainer musst du ständig Entscheidungen treffen. Und die sind nicht immer schön. Bei manchen bist du dir nicht immer gleich sicher, ob sie richtig sind. Ich erinnere mich da an eine Anekdote von Franziska Busch, der U18 Eishockey-Nationaltrainerin. Das war in Episode 5. Sie hat mir erzählt, wie wichtig Disziplin für sie und das Funktionieren der Auswahlmannschaft ist. Und dann kam der Tag, an dem einige Spielerinnen zu spät waren. Und Franziska Busch musste eine Entscheidung treffen.
Die wichtigsten Inhalte, weil wir in Vorbereitung auf ein Turnier waren, habe ich noch gemacht. Und danach habe ich aber, damit sie auch merken, das ist wirklich ernst und das ist jetzt auch nicht zu entschuldigen, habe ich sie vom Eis geschickt. Da mussten sie eine Athletikeinheit dafür absolvieren. Und natürlich, Eishockeyspieler wollen immer aufs Eis. Sie wollen Eishockey spielen. Da ist dann Athletik eher nicht so beliebt. War ein bisschen schwierig auch für mich abzuwägen, weil ich wusste, okay, wir bereiten uns auf ein Turnier vor, wir haben nicht so viel Training zusammen. Wo ziehe ich die Grenze? Kann ich das jetzt machen? Aber es war es mir einfach wert. Und letztendlich glaube ich auch, dass sich sowas dann auszahlt.
Einsame Entscheidungen gehören einfach dazu bei unserem Job. Mein Trainerkollege und Freund Carsten Segert hat schon so einige getroffen. Er hat schon diverse Clubs im Inland und Ausland trainiert. Zum Beispiel in Namibia oder zuletzt in Lettland. Carsten, bist du als Trainer einsam?
Man ist als Trainer einsam, weil man immer wieder Entscheidungen, auch die man im Trainerteam bespricht, ja doch irgendwo alleine trifft. Und insofern muss man zu den Entscheidungen, die man da trifft, irgendwo auch die Konsequenzen tragen, wie es hat geklappt oder man hat verloren oder was auch immer. Insofern ist man am Ende einsam, ja.
Könntest du das so in Ebenen unterscheiden? Wo ist der Trainer einsam und wo vielleicht nicht?
Man ist auf dem Spielfeld einsam. Man ist im Training einsam und man ist auch im Clubhaus einsam. Also man ist nicht optisch einsam, aber gefühlsmäßig ist man einsam.
Wie meinst du das?
Naja, selbst wenn man sich mit Leuten bespricht oder austauscht, es läuft am Ende immer darauf hinaus, dass man irgendeine Entscheidung treffen muss. Da wird der Trainer dran festgemacht und da muss der Trainer sich auch selber dran festmachen.
Hast du ein Beispiel, wo du mal wirklich eine ganz starke, einsame Entscheidung treffen musstest, die ja große Auswirkungen hat?
Das weiß ich nicht, ob das große Auswirkungen hatte, aber das war in meiner Anfangszeit. war ich Trainer und habe das zu zweit gemacht und mein Co-Trainer, der ist in Urlaub gefahren und kam wieder und er hatte die Mannschaft auch vor mir schon lange Jahre betreut und ich habe in seiner Abwesenheit zwei Spieler vom Rugby gesehen aus der Hintermannschaft in den Sturm beordert auf dritte Reihe und habe die dahin gestellt und er kam am Tage des Spiels, was wir hatten, kam er direkt zum Spiel hin aus dem Urlaub und hat geguckt und gesagt, was hast du mit meinem Sturm gemacht? Wieso spielen diese zwei da? Und dann habe ich das begründet, warum und wieso. Und es hat super geklappt und wir haben, glaube ich, irgendwie mit 70 Punkten Unterschied gewonnen. Mhm. Und das ist etwas gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Und ja, das ist eine einsame Entscheidung gewesen.
Und wie war das für die Spieler?
Die sind explodiert quasi. Die haben gesagt, sie haben eine neue Position gefunden. Und auf der alten waren sie nicht glücklich tatsächlich, so wie ich das auch empfunden hatte. Und die fühlten sich wohl und haben da noch ein paar schöne Jahre gehabt. Mhm.
Wie sieht's denn dann danach aus, wenn du diese Entscheidung getroffen hast und es hat vielleicht nicht funktioniert? Gibt's dann Konflikt oder Gesprächsbedarf?
Ich denke, grundsätzlich muss man als Trainer jede Entscheidung, die man trifft, begründen können. Mhm. Ob man einen Spieler auf der Position spielen lässt oder gar nicht spielen lässt oder mit welcher Strategie man in ein Spiel geht. Solange man alles begründen kann, finde ich, ist das in Ordnung. Wenn du sagst, das ist eine Bauchentscheidung, keine Ahnung, warum ich das so entschieden habe, dann wird es schwierig, wenn es schief geht.
Findest du das denn wichtig, dass der Trainer das allein, dass du als Trainer diese Entscheidung alleine treffen musst? Oder hast du so eine Vision, wie es besser sein könnte? Oder ist das alles so okay?
Naja, wenn du in einem Trainerteam arbeitest und du bist beispielsweise vier Trainer, dann kann man sich, dann entscheidet die Mehrheit. Das kann man so machen. Und das wäre auch sinnvoll. Nur weil der Cheftrainer eine Meinung hat und die anderen drei eine andere Meinung haben, heißt das nicht, dass der Cheftrainer jetzt Recht hat. Mhm. Sondern dann müsste man sich demokratisch dem beugen. Aber das ist dann wieder eine individuelle Sache, wie man als Team zusammenarbeitet. Mhm. Grundsätzlich finde ich, sollte man, je mehr Leute an einem Entscheidungsprozess beteiligt sind, auch alle gleichberechtigt behandeln, die da mitbestimmen.
Also ist das auch deine Wunschvorstellung des Zusammenarbeitens, nicht alleine zu trainieren, sondern in einem Team?
Ja, richtig.
Um mehrere Perspektiven auf den Sport zu haben.
Naja, alleine trifft man zu viele Entscheidungen, die eventuell nicht richtig sein können. Irgendwann, man wird betriebsblind und man arbeitet im Training nicht zielgerichtet genug. Es ist immer besser, wenn mehr Leute da drauf gucken. Es dürfen natürlich auch nicht 20 sein. Das geht auch nicht. Aber 3 bis 5 Leute, das ist schon optimal.
Wie sieht die Realität aus? Also deine letzten Stationen, war das immer ein Trainerteam?
Die Realität sieht, glaube ich, in meiner Sportart, in den meisten Clubs so aus, dass man da vielleicht maximal noch eine Person hat, mit der man sich austauschen. Das ist dann ein Traineranfänger, der wenig Erfahrung hat und die meisten Kollegen dann doch alleine dastehen mit ihrer Entscheidung. Das ist so die Realität, würde ich sagen.
Und ich glaube, dass Einsamkeit ist ein Gefühl, was eigentlich ein negatives Gefühl ist, oder?
Nee, muss nicht sein. Das kann auch gut sein, wenn man kann das auch als positiv empfinden, wenn man Entscheidungen alleine treffen kann. Mhm. Weil dann brauche ich mich mit niemandem abstimmen. Dann entscheide ich das einfach, wie ich es so richtig halte und brauche mich da auch niemanden jetzt diskutieren oder auseinandersetzen, warum dies oder das so gemacht wird. Das kann auch gut sein.
Also es ist einfacher als der Austausch, wenn ich dich richtig verstehe.
Nee, einfacher nicht. Man kann ja auch Selbstzweifel haben und wochenlang mit einer Entscheidung hadern und die hinauszögern oder sonst irgendwas. Und wenn ich mich immer austausche mit jemandem, dann fällt diese Entscheidung vielleicht schneller. Und man hat dann Feedback. Ich alleine muss das mit mir selber ausmachen, ob ich da jetzt 2 Sekunden brauche oder 2 Wochen für. Das ist dann eine andere Sache.
Carsten, ich danke dir für den Austausch zum Thema Einsamkeit und gucken wir mal, dass wir in Zukunft vielleicht andere Formen des Trainerdaseins haben.
Ja, das ist klar. Bitte sehr. Ich habe eine Sache habe ich noch zu Einsamkeit. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, am einsamsten ist man als Trainer, wenn man in seiner Mannschaft in Entscheidungsspiele geht. Und zwar ist man dann für wirklich 80 Minuten war ich immer der einsamste Mann auf dem Feld. oder im Stadion.
Weil du keinen Einfluss mehr darauf hattest, was passiert? Oder?
Nee, weil das einfach so wichtige Spiele sind wie eine Meisterschaft oder ein Aufstiegs- oder Abstiegsspiel oder was auch immer irgendwie. Und wenn da ganz viele Leute im Stadion sind und man eigentlich gefühlt überhaupt nicht alleine ist, weil eine Menge los ist, gerade dann fühlt man sich am einsamsten, weil man nichts mehr beeinflussen kann und alle schreien rum und versuchen durch Anfeuerung irgendwas zu bewegen und zu können. Aber als Trainer weiß man, nee, man kann da nichts mehr bewegen oder minimal nur noch. Und dann fühlt man sich meistens am einsamsten.
Ja. Daumen auch vielleicht immer ein bisschen woanders stehen, weil das ist ja das, was dann manchmal ja auch passiert, ne? Dass du als Trainer dann gar nicht mehr bei der, also ich habe es selber auch so gemacht, dass ich gar nicht so sehr bei den Auswechselspielern oder beim Betreuerstab stand, sondern eigentlich auch gerne alleine stand und dann das Geschehen anguckt.
Ja, manchmal wird einem der Platz ja zugewiesen, dann kannst du nichts anderes machen, als dich da dran bewegen. Grundsätzlich ist es immer besser, wenn man auf irgendeine Tribüne kann und von oben drauf gucken kann und was weiß ich, per Funk oder Handy Kontakt hält mit der Auswechselbank. Aber manchmal bekommt man eben seinen Platz zugewiesen, in dem man sein muss und in seine technische Zone sozusagen, ein Tigerkäfig von 3x5 Meter, und dann muss man sich da drin bewegen. Ja,
und dann dort alleine irgendwo versuchen zu stehen.
Genau.
Genau. Okay, danke.
Bitte sehr.
Bei Carsten ist es schon angeklungen. Wer Angst vor einsamen Entscheidungen hat, kriegt als Trainerin oder Trainer ein Problem. Andersherum, je häufiger ich Entscheidungen treffe, desto sicherer werde ich auch darin.
Akt 2. Selbstvertrauen.
Wie ist es, wenn ich mit mehreren Trainern zusammenarbeite und sie als Cheftrainer oder Trainerin anleite? Ich hatte die Gelegenheit, mit Nadine Nurazid zu sprechen. Sie ist Headcoach bei den Munich Cowboys, einem American Football Team, eine Sportart mit recht vielen Coaches. Und sie ist die einzige Cheftrainerin eines Herrenteams in der German Football League und ich weiß gar nicht, vielleicht sogar überhaupt in einer ersten Liga einer Männermannschaftssportart. Nadine, bist du als Trainerin einsam?
Ja, manchmal schon. Man hat zwar viele Leute im Team und im Trainerstab, aber die meiste Zeit verbringe ich alleine zu Hause im Office vor meinem Laptop.
Und bist du bei deinen Entscheidungen auch einsam?
Bei manchen Entscheidungen ja, also teilweise. Vieles besprechen wir natürlich im Trainerteam, aber einige Entscheidungen muss ich am Ende des Tages auch final treffen und da trage ich ganz alleine die Verantwortung für. Und diese Entscheidungen führen natürlich schon auch dazu, dass man mal einsam ist, ja.
Und wie ist dir der Wechsel bekommen von der Special Unit oder positionsspezifischen Trainerin zum Head Coach?
Das war viel und sehr überfordernd am Anfang. Ich weiß noch, wie ich immer gesagt habe, ich habe das Gefühl, mir platzt bald der Schädel, weil es einfach so viele Entscheidungen zu treffen waren und man natürlich aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, diese Entscheidungen tausendmal überdacht hat und aus sämtlichen Blickwinkeln versucht hat zu betrachten. Und das war schon viel am Anfang auf jeden Fall.
Und hast du eine Strategie entwickelt, wie du damit umgehst und wie du da herangehst?
Eine wirkliche Strategie, glaube ich, habe ich noch nicht entdeckt. Aber ich habe gelernt, mehr Selbstvertrauen zu haben, auch in meine eigenen Entscheidungen und auch einfach selbstbewusst zu sein in meinen Entscheidungen und auch, dass ich sicherlich mal eine falsche treffe und dass das auch okay ist und wir dann gemeinsam versuchen, das vielleicht auch wieder auszubügeln, beziehungsweise ich einfach viel evaluieren und reflektieren muss und auch falsche Entscheidungen nur menschlich sind. Natürlich ist es mein Ziel, so gut wie keine falsche Entscheidung zu treffen, aber naja, perfekt wird's nie werden.
Und hattest du Vorbilder, wo du gesehen hast, die treffen richtig gute Entscheidungen, daran kann ich mich orientieren?
Nee, habe ich tatsächlich gar nicht, weil man ja zumeist die ganzen Hintergründe gar nicht kennt. Nach außen hin wirken oft Entscheidungen ja einfach, wenn man gar nicht weiß, wie viele Facetten dieses Thema gerade hat oder wie viel derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, mit in die Entscheidung hineinfließen lassen musste. Streben nach, nee, hatte ich nicht.
War dir das so richtig klar, als du dann diese Position angeboten bekommen hattest, dass das alles mit dabei ist, was du dann machen musst, welche Verantwortung du dann auch trägst für dich, für andere, für die Organisation?
Ja, ich war zuvor schon sportlicher Leiter, auch im Verein. Mhm. Und demnach hatte ich eine klare Vorstellung davon, wie das für mich aussehen könnte und wusste auch, wie viele Entscheidungen ich treffen werden muss. Ich hatte Sorge, ob ich tatsächlich die Kompetenz habe, auch alle richtig zu treffen. Aber ich hatte nie Sorge darin, dass ich die Entscheidungen nicht treffen werde. Okay. Und diese Entscheidungsstärke ist ja dann doch was ganz Wichtiges für den Head Coach. Und da war ich mir dann doch am Anfang sicher, dass ich das mitbringe.
Also das ist ein Schlüsselfaktor und eine Schlüsselkompetenz, die man haben muss, um Cheftrainer in einem Trainerteam auch zu sein.
Ja, ich denke, Entscheidungsstärke und Selbstreflexion, das sind so die zwei der wichtigsten Dinge auf jeden Fall, ja. Mhm.
Gibt es Ebenen, wo du dich mit anderen Trainern, also nicht aus deinem Trainerstab, austauschst und das, wo das auch mit den Entscheidungstreffen, Entscheidungen finden, Reflexion darüber, gibt solche Möglichkeiten? Kennst du sowas oder habt ihr sowas im American Football?
Ja, jetzt nach meiner ersten Saison bin ich doch besser connected und vernetzt mit anderen Trainern, auch dadurch, dass ich in der Trainerausbildung tätig bin. Mhm. Und das tut mir sehr gut, denn diese Headcoach-Entscheidungen, das kann ich ja nur diskutieren mit einem anderen Headcoach, ja, der auch diese Entscheidungen treffen muss. Und da bin ich jetzt froh, dass ich immer mehr Leute kenne, wo man auch einfach mal das Telefon in die Hand nehmen kann und anrufen kann und fragen kann, hey, wie machst du das denn? Wie handelst du diese Situation? Wie ist das bei euch? Und das ist was, was mir so die ersten Monate enorm gefehlt hat und demnach auch so viel Druck ausgeübt hat auf mich. Und dadurch, dass ich jetzt besser connected bin und mehr Leute kenne, das gibt mir mehr Gefühl der Sicherheit auf jeden Fall.
Also ein Appell, dass es auf allen Ebenen irgendwie auch Mentoring und Supervision und solche Sachen geben könnte und sollte, ne?
Absolut, absolut, weil sonst sind alle Headcoaches alleine und am Ende des Tages müssen ja doch jeder, manchmal hat man die gleichen Probleme, manchmal hat man andere, aber die Strategie, wie man es angeht, ist vielleicht die gleiche und dieses Austauschen ist dann doch sehr viel wert, aber das ist auch was ich lernen musste, der Austausch mit anderen Coaches und ich weiß es auf jeden Fall sehr zu schätzen inzwischen.
Ich schätze es sehr, dass Nadine so offen mit mir gesprochen hat, über das Selbstvertrauen, einsame Entscheidungen zu treffen und die Sicherheit, dabei auch mal einen Fehler machen zu dürfen. Und ein Gedanke kam bei mir auf. Ist nicht gerade dieser Wechsel aus Austausch mit anderen Coaches und einsamen Entscheidungen, die ich mir auch zutraue, das Reizvolle am Trainerdasein?
Akt 3. Frag deine Freunde.
Ich habe nochmal ein paar ehemalige Mitspieler und Trainerkollegen gefragt. Das ist mir immer wichtig, mit ihnen im Kontakt zu bleiben, mich mit ihnen auszutauschen und ja, ein Gespür zu bekommen, wie die Stimmungen sind.
Hi Björn. Du hast mich gefragt zum Thema Einsamkeit oder einsame Entscheidung als Trainer.
Das ist mein Freund Arne Zielinski. Er ist Trainer in Nürnberg.
Und ich habe mir da Gedanken zugemacht und das Erste, was mir eingefallen ist, dass man, glaube ich, zwei oder drei Sachen vielleicht sogar begrifflich unterscheiden muss, nämlich einmal Einsamkeit, dann allein sein und isoliert sein. Und für einen Trainer ist, glaube ich, das Treffen von einsamen Entscheidungen mehr oder weniger am Tagesgeschäft. Man muss immer einsame Entscheidungen treffen, hinter denen man vielleicht nur als Trainer steht in dem Moment. Ja, sei es einen bestimmten Wechsel zu machen im Spiel oder sei es im Training, in der Dynamik mit der Mannschaft, was zu ändern, Führungsspieler vielleicht mit anderen Positionen zu versehen. Das geht, glaube ich, gut, wenn man voll hinter der Sache steht und quasi trotz der Einsamkeit in dem Moment einen guten, engen, kommunikativen Draht mit den anderen Akteuren im Team und drumherum hat, dann funktioniert das, glaube ich, gut. Wenn man das quasi alleine, solche Entscheidungen trifft, also unabgestimmt, dann ist es, glaube ich, nicht so gut. Und wenn man quasi sogar isoliert ist, dann ist es natürlich mehr oder weniger der Katastrophenfall.
Stopp, Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Arne unterscheidet zwischen Einsamkeit, die okay ist, wenn ich immer wieder in die Kommunikation mit dem Team gehe. Allein sein oder sogar isoliert sein dagegen, klar, das ist Mist.
Insofern würde ich sagen, dass Einsamkeit quasi am Tagesgeschäft ist. Und der Umgang mit Einsamkeit, den muss man lernen. Der gehört halt auch dazu, das zu können. Und ich glaube, dass das sehr stark auch damit zusammenhängt, ob man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dann wird man auch einsame Entscheidungen treffen können und auch mit den Ergebnissen umgehen können.
Und dann sagt er etwas von positiver Verantwortung.
Nicht nur für die Erfolge anzunehmen, sondern Verantwortung auch für die Misserfolge zu übernehmen. Und dann ist Einsamkeit ja im Grunde nur eines von mehreren Momenten, Emotionen, die sich in einem ganz normalen Traineralltag, denke ich, abspielen.
Also, keine Angst vor Einsamkeit. Die gehört dazu. Sagt übrigens auch ein weiterer Freund von mir und Trainerkollege, Flo. Der fand die Trainereinsamkeit übrigens erstmal schwierig, aber dann auch wieder nicht.
Ja, ich nutze die Zeit einfach, wenn ich dann da alleine irgendwo am Rand stehe oder sitze, einfach für Gedanken. Ich sammle mich dann kurz, überlege, welche Spieler halt ein gutes Spiel gemacht haben, um dir dann im Nachgang vielleicht nochmal ein Feedback zu geben. Schreibe mir auf, wo ich halt Schwachstellen gesehen habe, wo ich halt glaube, wo wir nochmal ran müssen. Klappt für mich sehr gut, wenn ich nach einem Sieg oder auch nach einer Niederlage halt wirklich alleine dastehe und erstmal so 5 bis 10 Minuten außerhalb des Teams einfach bin, bevor ich mich dann wieder selbstbewusst reinmanövriere.
Und eins wollte er noch als Appell loswerden. Seid einsam, Trainer.
Das ist komplett okay, wenn du zu diesem Zeitpunkt, sei es Sieg oder Niederlage, nicht im Team drin bist. Weil du bist als Trainer auch einfach ein Stück weit außen vor. Du triffst als Trainer unangenehme Entscheidungen, du baust als Trainer unangenehme Trainingseinheiten, du musst als Trainer auch unangenehme Feedbacks und Ansprachen geben und das ist halt, du bist halt nicht immer everybody's darling und letztendlich ist es dann auch vielleicht ein Stück weit normal, dass Sportler nach einem Sieg nicht als allererstes zu dir gelaufen kommen und dich auf den Schultern über den Platz tragen. Ja, ist, glaube ich, legitim. Das heißt aber nicht, dass die Sportler nicht wertschätzen, was du tust, weil dafür habe ich einfach auch schon zu viel Feedback bekommen, dass ich das gut mache, dass ich das menschlich sehr, sehr, sehr wertschätzend mache und auch sehr, ja, auch einfach mich selbst andauernd hinterfrage und überlege, ob das alles so gut ist, wie wir es hier uns gerade ausgedacht haben. Und das wissen die alle, aber das können die, glaube ich, halt in diesem Wettkampfmodus dann nicht umsetzen und nicht irgendwie transportieren zum Trainer, was auch nochmal, mich zu wiederholen, aus meiner Sicht vollkommen okay ist. So ein Sieg, so ein sportlicher Sieg nach einem Wettkampf, der ist für die Sportler und nicht für den Trainer. Bin ich der Meinung. So, jetzt aber. Tschüssi.
Epilog.
Ich will dich zum Schluss mitnehmen in meinen einsamen Moment. Du erinnerst dich, das wichtige Pokalspiel meiner Mannschaft. Ich, der Trainer, dies mein letztes Spiel. Und die Mannschaft weiß es noch nicht. Wir quälen uns gemeinsam durch 80 Minuten. Ich bekomme also meinen kleinen Beckenbauer-Moment. Nach dem Abpfiff muss erstmal ganz allein ein paar Mal über den Platz gehen. Ich kenne jede kahle Stelle im Gras, jeden Maulwurfshügel. Und es ist ziemlich furchtbar, denn wir haben verloren. Kurz danach habe ich der Mannschaft gesagt, dass ich sie verlassen werde. Und ich frage mich bis heute, ob meine Entscheidung ist, ihnen nicht vor dem Spiel zu sagen, die richtige war. Jetzt, wo wir durch die Einsamkeit durch sind, können wir in der nächsten Folge der Pausenansprache darüber reden, was es braucht, um gemeinsam im Trainerteam erfolgreich arbeiten zu können. Du kannst unter anderem nochmal Nadine Rashid hören, den einzigen weiblichen Headcoach von einem Männerteam in der deutschen Football-Liga. Ich würde mich freuen, wenn du wieder reinhörst. Eins noch, wenn du die Pausenansprache noch nicht abonniert hast, dann mach das doch. So verpasst du nichts. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann geht das ganz einfach. Gib dem Podcast noch 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft anderen, den Podcast besser zu finden. Wir sind übrigens auch bei Instagram, Facebook, Twitter zu finden. Und seit neuestem auch bei Mastodon. Und dort kannst du mit mir in den Austausch kommen. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird der Podcast durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sport Deutschland. Tschüss und bis bald.